Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Jetzt mit Pastor Joseph Prince.
Haben Sie gesehen, dass ich meine Haare habe schneiden lassen? Und weil es ein neues Jahr ist, habe ich einen anderen Scheitel. Falls Sie sich gefragt haben, was ist heute bei Pastor Prince so anders? Ich habe einen anderen Scheitel. Wieder zurück zum Alten Testament, wie beim letzten Mal. Aber Gott sei Dank sehe ich immer noch gut aus. Na, egal. Wie wär's mit sehr intelligent? Egal. Also, wir leben in gefährlichen Zeiten und Gott möchte, dass wir wissen, dass wir von vier Decken geschützt sind. Diese vier Decken schützen die vergoldeten Bretter, sehen Sie? Das ist ein Bild für Sie und mich, wie wir den Tempel Gottes bilden. Und haben Sie bemerkt, dass Gott uns nicht hinlegt, sondern aufrichtet? Und wir stehen nicht aus eigener Kraft. Wir sind in einem silbernen Fundament verankert und dieses Fundament hält uns aufrecht. Wir stehen Seite an Seite nebeneinander. Und es steht nicht jeder für sich. Wir gehören alle zusammen. Wenn mich jemand fragt, Pastor Prince, was halten Sie von diesem Typ? Er ist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Was denken Sie über diese Frau? Sie ist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. So sieht Gott uns. Aber finden Sie nicht, dass Falsches falsch ist und Sünde Sünde? Ja, in der Welt. Auch in der Welt wird Böses bestraft und Sünde hat Konsequenzen. Aber Gott sieht uns als Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Es ist wichtig, dass Sie nicht nur sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, sondern dass Sie auch alle anderen als gerecht in Christus sehen. Also alle, die wirklich wiedergeboren sind. Gut, heute wollen wir uns mit den vier Decken beschäftigen. Zuerst kommt das Seekuhfell, dann das rot gefärbte Widderfell, dann das Ziegenhaar und dann das gezwirnte Leinen. Vier Schichten, die über der Stiftshütte liegen. Sie sind vierfach bedeckt. Wenn Sie heute zum ersten Mal hier sind oder zuschauen, dann heißen wir Sie herzlich willkommen. Genau auf Sie haben wir gewartet. Auf Sie hat Gott gewartet. Wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind oder ein Freund Sie eingeladen hat, dann stehen Sie heute ganz besonders unter Gottes Gunst. Wir möchten Sie ganz herzlich willkommen heißen. Und wir möchten Ihnen sagen, dass es hier nicht um eine Religion geht, sondern um eine wunderbare Beziehung zu dem Gott des Himmels und der Erde, dessen Herz Tag und Nacht voller Mitgefühl für Sie schlägt. Und er freut sich so sehr, weil er jetzt weiß, dass Sie ihn kennen oder ihn kennenlernen werden. Okay, schauen wir uns also die Stiftshütte an. So sah das Lager der Israeliten aus. Wir blicken von der östlichen Ecke darauf. Das sind die Himmelsrichtungen. Das hier ist also die Ostseite. Der Eingang zeigt nach Osten. Denn wo Gott hereinkommt, wird es immer heller und heller. Dort geht die Sonne auf. Deswegen wird Japan in den letzten Tagen gerettet werden. Natürlich werden keine Nationen gerettet, sondern Einzelpersonen. Ich will damit sagen, dass immer mehr Japaner gerettet werden. Seit kurzem werden dort Türen geöffnet. Und meine Sendungen werden ins Japanische übersetzt. Wenn Sie nach Japan reisen, haben Sie also die Chance, mich dort auf Japanisch predigen zu sehen. Warum? Weil Jesaja sagt, dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit. Für im Osten steht da im Aufgang der Sonne. Und ich glaube, dass das ein direkter Hinweis auf Japan ist. Aber zurück zu unserem Bild mit dem Kreuz. So sah also das Lager aus, und wir blicken von Osten darauf. Im Osten geht die Sonne auf. Und jetzt können Sie sich zurücklehnen und zuschauen, wie wir hinunterfliegen. Sie sehen es als Ihr himmlisches Ich. Wir schauen nicht von der Erde zum Himmel, sondern vom Himmel zur Erde. Sie müssen sich immer Ihrer Stellung bewusst sein. Dann können Sie hier auch etwas bewirken. Das ist die Stiftshütte. Sehen Sie das brennende Feuer? Das ist der bronzene Altar. Mit seinen vier Ecken erinnert er an das Kreuz von Jesus Christus. Hier wurde das Brandopfer dargebracht. Sehen Sie rechts den schwarz gekleideten Mann, der die Hände auflegt und den Priester, der Gott anbetet? Hier wird das Tier, das als Brandopfer dient, getötet. Und sehen Sie den Eingang zum Heiligtum, zur Stiftshütte? Dort stehen fünf Säulen. Vor dem Eingang zum Vorhof dagegen, jetzt kommt ein anderes Bild. Ja, sehen Sie hier das Tor? Es ist ganz links auf dem Bild. Sehen Sie das? Man geht also zuerst durch dieses Tor. Und dieses Tor besteht aus vier Farben. Blau, Purpur, Karmesinrot und gezwirntes Leinen. Die Farben in der Stiftshütte werden bis auf einmal, darüber spreche ich später, immer in dieser Reihenfolge genannt. Blau, Purpur, Karmesin und gezwirntes Leinen, also weiß. Das ist ein Hinweis auf die vier Evangelien, die vom Leben unseres Herrn Jesus Christus berichten. Blau, das Johannesevangelium. Er kam vom Himmel. Warum hat Gott den Himmel blau gemacht? Natürlich kann man jetzt wissenschaftliche Argumente anführen und so weiter, aber er ist trotzdem blau und nicht grün.
Okay?
Er kam aus dem Blau und wurde zum König Israels und zum Retter der Welt. Aber zuvor musste er sterben. Denn wäre er nicht gestorben, könnte er keinen von uns retten. Die Gerechtigkeit Gottes wäre im Weg. Gott hat ihn gesandt, weil er uns liebt. Und daher ist Jesus das Lösegeld. Gott zahlt aus Liebe das Lösegeld an die Gerechtigkeit Gottes. Das ist der gleiche Gott, okay? Jesus kam also, um das Lösegeld zu sein. Er starb am Kreuz und Blut wurde vergossen. Wir haben also immer Blau. Blau wird, bis auf einmal, was ich später erklären werde, immer zuerst genannt. Und Rot. Und dazwischen Violett. Er kam vom Himmel und vergoss sein Blut. Gott nennt den Menschen auf Hebräisch Adam. Und das Wort Dam kommt vom hebräischen Wort für Blut. Adam heißt also roter Mensch, Blutmensch. Wegen des Blutes ist Rot die Farbe des Menschen. Jesus kam vom Himmel, er ist Gott und wurde Fleisch. Das ist die Weihnachtsgeschichte, Amen. Rot. Und wenn wir Rot und Blau mischen, was bekommen wir dann? Violett. Sehr gut. Blau und Rot nebeneinander sieht nicht sehr schön aus. Das beißt sich gegenseitig. Aber wenn man Violett dazwischen setzt, sehen die drei Farben zusammen sehr schön und angenehm aus. Der Mensch konnte Gott als Gott nicht verstehen. Also wurde Gott Mensch. Rot. Und wenn Gott und Mensch in unserem Herrn Jesus Christus eins werden, sehen wir die königliche Farbe Purpur, Violett. Und dann gibt es noch eine Farbe, gezwirntes Leinen, also weiß. Jesus ist der makellose, der perfekte Mensch, der keine Sünde tat und keine Sünde kannte. In ihm war keine Sünde. Schön, was? Wunderschön. Unser Herr Jesus ist wunderschön. Preist Gott. Man kommt also in den Vorhof. Dort bringt man sein Brandopfer dar. Denn außer dem Priester darf niemand in die Stiftshütte gehen. Das war damals so. Heute sagt uns die Bibel, dass Sie und ich Priester Gottes sind.
Amen.
Wir gehen also durch die fünf Säulen hindurch. Wir gehen dort hinein, wo niemand aus dieser Welt hinein darf. Sie sind also heute im Heiligtum. Sie sind sogar im Allerheiligsten, denn der Schleier ist nicht mehr da. Sie sind in der Stiftshütte. Und die Menschen der Welt können nicht verstehen, was wir hier lehren, weil sie nicht in der Stiftshütte sind. Sie müssen erst zwischen den fünf Säulen hindurchgehen. Kennen Sie diese fünf Säulen? Am Tor auf der linken Seite, das ich gerade beschrieben habe, gibt es vier Farben und auch vier Torpfosten. Denn Matthäus, Markus, Lukas und Johannes präsentieren uns die Geschichte von Jesus Christus. Wir kennen also durch die vier Pfosten am ersten Tor zum Vorhof die Geschichte von Jesus. Aber am Eingang zur Stiftshütte stehen fünf Säulen. Warum? Das Neue Testament beginnt mit Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und nach Tod und Auferstehung von Jesus kommen die Lehrbriefe, also Römer, Thessalonicher, Korinther und alle Briefe bis zur Offenbarung. Und die sind von fünf Menschen verfasst worden. Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes und Judas. Das sind himmlische Wahrheiten, die nur Gläubige verstehen. Um in die Stiftshütte zu kommen, müssen wir durch diese fünf Säulen hindurchgehen. Haben Sie das soweit verstanden? Und wo erleben Sie Gottes Schutz? In der Stiftshütte. In der Stiftshütte ist nie jemand gestorben. Das ist für uns überliefert. Und wenn wir von innen nach oben schauen, sehen wir die unterste Decke. Auf diesem Bild sieht man sie nicht. Schauen wir uns also noch einmal das Bild von den vier Schichten an. Ich zeige Ihnen die Animation, damit Sie es verstehen. Zuoberst kommt das Seekuhfell, okay? Und Sie werden sehen, wie wunderbar das unseren Herrn Jesus Christus beschreibt. Dann kommt das rot gefärbte Widderfell, dann das Ziegenfell und dann die Leinendecke. Und was sieht man von innen? Wenn man alle Decken wegnimmt, sieht man von oben das. Das Heiligtum mit den drei Gegenständen. Der Menorah, dem siebenarmigen Leuchter, gegenüber den Tisch mit den Schaubroten. Und links vor dem Allerheiligsten steht der Räucheropferaltar. Dann kommt der Vorhang, den Jesus zerrissen hat, als er am Kreuz gestorben ist. Dieser Vorhang ist nicht mehr da. Und dann kommt die Bundeslade, der Thron Gottes. Wir haben heute keinen Vorhang mehr vor uns. Wir sind im Allerheiligsten. Und es gibt keinen heiligeren Ort als das Allerheiligste. Das Ganze ist das Allerheiligste. Wussten Sie das? Darf ich Ihnen etwas vorschlagen? Wenn Sie beten, dann beten Sie nicht so, als sei Gott weit weg und als seien Sie hier unten. Vater, Gott! Vater im Himmel! Vater! Vater! Bitte hör mir zu, das ist echt wichtig, Vater! Kennen Sie das? Ein Flüstern entspricht eigentlich viel mehr dem neuen Bund. Vater, du bist mir so nah. Sie sind im Allerheiligsten. Sie sind nie draußen, sondern immer im Allerheiligsten. Und daher ist ein Flüstern viel mächtiger und entspricht viel mehr der Wahrheit des neuen Bundes. Ich will damit nicht sagen, dass Sie flüstern müssen. Flüstern hat nichts Magisches. Aber Sie sollen wissen, dass das etwas ist, von dem die Kinder Israels träumten und das sie nie durften. Sie durften nicht einmal ins Heilige gehen, geschweige denn ins Allerheiligste. Nur ein einziger Priester durfte ins Allerheiligste. Alle Priester träumten davon, hineinzudürfen, aber nur ein Priester durfte hinein, mit Furcht und Zittern, und zwar jedes Jahr zu Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Ihr Traum ist unsere Wirklichkeit. Wir sind jetzt im Allerheiligsten. Und es ist kein Thron, vor den wir mit Furcht und Zittern kommen müssen. Es ist nicht mehr so, dass man stirbt, wenn man dort sündigt. Nein, es ist ein neuer und lebendiger Weg. Je mehr man kommt, desto mehr wird man leben. Je mehr man kommt, desto mehr Leben und Gesundheit wird man haben. Je weniger man kommt, desto weniger Gesundheit hat man. Draußen in der Welt herrschen Tod und Zerstörung. Aber je mehr wir immer wieder zu Gott kommen, desto gesünder und stärker werden wir.
Amen.
Dann bekommen wir eine Ausstrahlung und Stärke, die die Menschen in ihrer Gegenwart spüren werden. Sie wissen nicht, dass sie im Allerheiligsten leben, aber um das Gute auf der Erde zu bekommen, müssen sie himmlisch leben. Bei Gott geht es nie darum, von der Erde zum Himmel aufzuschauen. Gott regiert vom Himmel aus und Sie sind schon dort. Leben Sie mit dieser himmlischen Prägung, mit dieser Königswürde, dieser Prinzen- oder Prinzessinnenwürde. Die Menschen werden spüren, dass sie nicht von dieser Welt sind, auch wenn sie in dieser Welt sind.
Amen.
Amen, Pastor Prinz, ich habe es verstanden. Gott sei gelobt. Okay. Sind Sie soweit mitgekommen? Es ist nicht so wie, da drüben ist die Vollkommenheit und wenn wir auf dieser Erde in Christus leben, werden wir eines Tages durch ihn vollkommen werden. Nein, in der Bibel steht, in Christus seid ihr vollkommen. Und Sie leben auf dieser Erde, um diese Vollkommenheit zu zeigen. Sie sind im Himmel aller Himmel. Sie sind im Allerheiligsten. Für Gott sitzen Sie in Jesus bereits an seiner rechten Seite. Führen Sie ein Leben, das dieser Position entspricht. Dann wird Ihr Leben ein himmlisches sein.
Amen.
Preist Gott.
Praise God.
Ich spüre die Herrlichkeit Gottes.
Oh, I feel the glory of God. Okay, people.
Okay, Freunde. Also, das sehen wir in der Stiftshütte ohne die Decken. Gehen wir zurück zu dem Bild mit den vier Decken. Schauen wir uns das Video an. Das ist die Vorderansicht von Osten her gesehen. Das ist die Ansicht von Süden. Und jetzt decken wir die Decken auf. Was sehen wir vom Allerheiligsten aus? Die Leinendecke. Und in der Bibel lesen wir in 2. Mose 26, Vers 1, und die Wohnung sollst du aus 10, sagen Sie, 10, Zeltbahnen machen aus gezwirntem Leinen und Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin.
Okay.
Wenn die Stiftshütte beschrieben wird, heißt es immer blaues, purpurnes und karmesinrotes Garn und Leinen. Immer in dieser Reihenfolge. Blau, Purpur, Karmesin, Leinen. Das hier ist die einzige Stelle, an der das Leinen zuerst genannt wird. Und dann Blau, Purpur und Karmesin. Ich erkläre Ihnen später, warum. Es ist das einzige Mal.
Okay, I'll tell you right now.
Na gut, ich erkläre es Ihnen gleich. Sonst vergesse ich es noch und dann schreiben mir die Leute, Sie haben vergessen, das zu erklären.
Watch this.
Also schauen Sie her. Normalerweise steht Blau, Purpur, Karmesin und gezwirntes Leinen. An allen anderen Stellen stehen die Farben der Stiftshütte in dieser Reihenfolge. Aber hier steht zum ersten Mal das gezwirnte Leinen zuerst. Das gezwirnte Leinen steht für das perfekte und sündlose Menschsein von Jesus, ohne Fehler und Makel. Das ist die erste Decke, die man sieht, wenn man im Allerheiligsten nach oben schaut. Gehen wir in die Stiftshütte hinein. Wir sind im Heiligtum. Wir sehen die Menorah. Wir sehen den Tisch mit den Schaubroten. Und was sehen wir, wenn wir nach oben schauen? Halten wir an. Was sehen Sie? Wir sehen die erste Decke. Sie besteht aus gezwirntem Leinen, dem Symbol für die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus. Das Blau steht für den Vers aus dem Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch. Das Karmesinrot zeigt, dass er ein Mensch wurde. Und das Purpur lässt die Farben so schön wirken. Es steht für seine Königswürde, wie sie im Matthäusevangelium aufgezeigt wird. Und das gezwirnte Leinen steht für das Lukasevangelium, den sündlosen Menschen. Diese Decke hängt über dem Heiligtum. In der Bibel steht, dass sie aus Leinen besteht, das aus blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn gewebt wurde. Und Cherubim sollst du in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Cherubim haben Flügel. Schauen wir einmal. Sehen Sie die Flügel? Das bedeutet es, unter seinen Flügeln geborgen zu sein. In Psalm 91, dem Schutzpsalm, steht: Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Unter seinen Flügeln, nicht auf, sondern unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Und in den nächsten Versen steht, dass uns kein Pfeil treffen und keine Krankheit unser Haus heimsuchen wird. Warum? Weil sie nicht draußen in der Welt sind, die allen Flüchen, Gefahren, Terroranschlägen und Krankheiten ausgesetzt ist. Sie stehen vielmehr unter Gottes Schutz. Wenn sie dort bleiben, auch wenn sie krank sind, werden sie wieder gesund werden.
Amen.
Freunde, das ist der neue und lebendige Weg, der uns durch das Blut von Jesus Christus geschenkt wurde. Sie sind unter seinen Flügeln geborgen. Schauen wir uns das Bild noch einmal an. Wir sind unter seinen Flügeln geborgen. Psalm 91 wurde nach der Einweihung der Stiftshütte geschrieben. Er bezieht sich also auf die Stiftshütte. Das meint David, als er sagt: Ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Und Boas sagt zu Ruth: Dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Gott beschützt sie unter seinen Flügeln. Das ist also das, was Sie und ich sehen. Wir sehen das Gold, wir sehen die Herrlichkeit. Gold symbolisiert Herrlichkeit und göttliche Gerechtigkeit, nicht wahr? Wir sehen die Schönheit und Herrlichkeit und Pracht. Wir sehen das komplizierte Muster der Cherubim, die an seine Gerechtigkeit erinnern. Die Cherubim werden zum ersten Mal in der Bibel genannt, als Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Sie waren die Wächter des Gartens. Als der Mensch sündigte, wurde er daraus vertrieben. Aber Gott sei Dank hat Jesus den Weg für uns wieder freigemacht.
Can I have a good amen?
Und wir sehen die Schönheit unseres Herrn Jesus. Aber wissen Sie was? Die Welt kann das nicht sehen. Die Welt kann das hier nicht sehen. Gehen wir noch einmal zur Außenansicht. Das ist das, was die Welt sieht. Sie sehen die oberste Decke. Die oberste Decke besteht aus Seekuhfell, nicht wahr? Das ist das, was die Welt sieht. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Was hat die Welt gesehen, als unser Herr Jesus auf dieser Erde war? Die Menschen sahen einen einfachen Mann, einen rauen Burschen mit vom galiläischen Wind zerzausten Haar. Ja, es war Leben in ihm. Wenn man ihn anschaute, sah man einen ganz besonders gesunden und starken Mann. Als er den Gelähmten berührte, der durch das Dach gelassen wurde, konnte der Kranke sehen, dass unter diesem rauen Äußeren pure Gesundheit durch die Adern strömte, wie bei keinem anderen. Und stellen Sie sich seine Muskeln und Schultern vor, seine Bizeps und Trizeps. Nachdem er fast 30 Jahre ohne moderne Werkzeuge, ohne Maschinen und ohne Strom als Zimmermann gearbeitet hatte. Gott sei Dank gibt es Schulterpolster. Stellen Sie sich Jesus vor. Als er dem Gelähmten die Hand reichte, spürte der nicht nur die Kraft des Heiligen Geistes, sondern auch diese Stärke, die ihn auf einmal durchfloss. Er konnte gar nicht anders, als gesund zu werden. Einfach durch die Gegenwart des Herrn Jesus. Aber die Welt kann die Schönheit unseres Herrn Jesus nicht erkennen. Gott offenbarte sich im Fleisch, aber sie sahen nur einen einfachen Mann. Wissen Sie, wofür Seekuhfell verwendet wurde? Dieses Fell wird übrigens ganz unterschiedlich übersetzt. Auf Hebräisch heißt es Takesh. Ich erzähle Ihnen etwas über Takesh. Wenn wir Jesus anschauen, wie er auf der Erde lebte, sehen wir nur einen einfachen Mann. Aber ich möchte Ihnen eine Offenbarung zeigen, von der ich den Pastoren erzählt habe, als ich in den USA war. Denn wenn ich dort bin, mache ich auch für mich Bibelstudium. Und einmal zeigte mir Gott etwas sehr Interessantes. Ich wusste schon seit vielen Jahren, dass die Juden und die Übersetzer sich nicht sicher sind, was genau dieses Seekuhfell ist. Ich hatte jahrelang die verschiedensten Kommentare und so weiter darüber gelesen und sie waren sich nie einig, was genau dieses Takesh ist, das hier als Seekuhfell übersetzt wird. Selbst bei den Juden sagte der eine Rabbi, es kommt von der Seekuh. Ein anderer Rabbi sagte, das ist Robbe. Und wieder ein anderer Rabbi sagte, nein, es ist Delfin. Ein anderer sagte, es ist Antilope. Krokodil habe ich Gott sei Dank noch nicht gehört. Irgendeines dieser Tiere soll es sein. Und letzten Monat in den USA zeigte mir Gott etwas.
God opened up to me.
So haben die Menschen Jesus von außen gesehen. Sie wussten nicht, was sie von ihm halten sollten. In Matthäus 16 fragte er seine Jünger, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes, den Täufer, Delfin. Andere aber für Elia, Robbe. Noch andere für Jeremia, Antilope. Oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus. Er sah das Gold. Er blickte durch das Seekuhfell hindurch und sah seine Herrlichkeit. So wie auch viele von ihnen seine Herrlichkeit sehen. Sie haben hier seine Herrlichkeit gesehen, preist den Herrn. Sie haben seine Herrlichkeit gesehen und können sie der Welt da draußen nicht beschreiben. In der Welt werden Zeitschriften gegen Christen veröffentlicht. Man verspottet sie und sagt ihnen alles Mögliche nach. Und leider haben wir ihnen tatsächlich Grund zum Spotten gegeben. Aber in all dem Spott sollen wir nicht einander anschauen, um wieder Mut zu fassen. Schauen wir auf den einen, der nie versagt. Den einen, der makellos und herrlich ist. Von welcher Seite man ihn auch betrachtet, man sieht nur Schönheit und Herrlichkeit. Wir sehen das Blau, wir sehen das Karmesinrot, wir sehen das Purpur, wir sehen den perfekten Menschen. Ich liebe es. Sie nicht auch? Die Menschen sehen ihn und wissen nicht, wer er ist. Manche sagen, er sei Jeremia, andere Elia. Aber Petrus schaute durch den Schleier des Fleisches hindurch und sagte, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut, wissen Sie, was er damit sagt? Das kannst du gar nicht wissen, er besteht aus Fleisch und Blut. Mit anderen Worten, das hast du nicht selbst erkannt. Wenn wir Jesus erkennen, dann deswegen. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mit anderen Worten, nur Gott kann uns die Schönheit seines Sohnes offenbaren. Nur Gott kann seine Schönheit offenbaren. Na, erklärt es das? Ich war so begeistert über diese Offenbarung, dass ich es Pastor Lawrence und den anderen sagen musste. Ich hatte mich gefragt, was der Grund war. Manchmal ist die Bibel ganz absichtlich mehrdeutig. Das soll so sein. Gehen wir also zurück zu dem Seekuhfell. Von außen sieht man das Seekuhfell. Und wir nennen es jetzt einfach Seekuhfell, okay? Ich sage nicht, dass es Seekuhfell war, aber ich nehme einfach den Begriff aus unserer Übersetzung. Deswegen bleibe ich dabei. Seekuhfell wurde benutzt, um jedes Teil der Stiftshütte für die Reise einzuwickeln. Ich habe mich damit beschäftigt. Woraus dieses Material auch genau besteht. Es bot den besten Schutz. Den besten Schutz. Haben Sie gewusst, dass Gott über das Volk Israel sagt, dass sie während der 40-jährigen Wanderung in der Wüste nie neue Kleider brauchten?
Halleluja.
Möge dieser Segen über meine Frau Wendy kommen. Sie brauchten nie neue Kleider. Stellen Sie sich das vor. Ihre Kleider wuchsen während der 40 Jahre in der Wüste mit. Und in der Bibel steht, dass ihre Füße nie wund waren. Was hatten die für Schuhe? Mein Tipp in Bezug auf Schuhe. Ruhen Sie einfach. Tun Sie nichts. Ruhen Sie einfach. Und das ist kein Häkchen, sondern ein Kreuz. Was für Material es auch war. Sie waren 40 Jahre lang unterwegs und ihre Kleider gingen nicht kaputt. Ihre Füße waren nie wund. Wenn wir eine Weile unterwegs sind, tun uns die Füße weh und so weiter. Es war der Schutz Gottes. Und wissen Sie, woraus Ihre Sandalen bestanden? In Hesekiel 16 steht, ich zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an. Es ist das gleiche Wort. Es ist also ein Material, das sehr gut schützt. Man bedeckte damit auf der Reise den Hausrat. Okay, gehen wir zur nächsten Schicht. Schauen wir uns doch einmal das Bild mit den vier Schichten an. Was kommt als nächstes? Rot gefärbtes Widderfell. Okay? Rot gefärbtes Widderfell. Sie finden das alles übrigens in 2. Mose 26. Hier ist der Vers aus 2. Mose 26. Und fertige für das Zeltdach eine Decke aus rötlichen Widderfellen an. Und noch eine Decke aus Seekuhfellen oben darüber. Das waren die Anweisungen, okay? Rötliche Widderfelle. Was ist ein Widderfell? Ein Widder ist ein männliches Schaf. Er hat Hörner, die Kraft und Hingabe und Entschlossenheit symbolisieren. Daher kommt auch die Bezeichnung Rambock. Amen, ein Rambock, okay? Weil ein Schafbock mit seinen Hörnern etwas rammt. Vor ein paar Tagen war ich mit meinem Sohn Justin, Männerausflug, im Zoo. Und wir gingen dorthin, wo man die Ziegen füttern kann. Es war zwar kein Schafbock, aber ein Ziegenbock mit Hörnern. Der Bock rammte mit seinen Hörnern so gegen den Zaun, als das Futter kam, dass ich meinen Sohn zurückziehen musste. Und er stieß mit seinen Hörnern die anderen weg. Man würde eigentlich annehmen, das sei nicht gefährlich. Aber ein Ziegenbock mit solchen Hörnern kann sehr gefährlich sein, sehr stark, sehr entschlossen, sehr hingebungsvoll. Er erinnert an die Hingabe von Jesus. Und warum ist das Widderfell rot? Um zu zeigen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.